Willkommen bei den Filmfellers.
3 Jahrzehnte vor der Glotze. Und ich muss wieder den kompletten Nebensatz aufsprechen, weil unser bayerischer Freund dieses Mal nicht krank ist, aber dass er den toten Onkel hochleben lässt oder sowas. Es ist. Darf man das sagen? Darf man das sagen, dass er ein Haus geerbt hat? Nein, er hat ja kein Haus geerbt. Nein. Jetzt habe ich wieder zu viele Informationen wieder rausgeplappert.
Wenn er nicht da ist, kann er sich nicht beschweren.
Okay, um das klarzustellen, hätte er natürlich nichts geerbt. Aber er hat heute leider keine Zeit. Obwohl sein Internet wieder unten in Bayern wieder funktioniert.
Hat wohl auch unter Wasserschäden gelitten.
Er war mehrere Tage nicht für uns erreichbar und theoretisch wäre er heute erreichbar. Hat aber natürlich, was heißt natürlich, er hat andere Pläne, das akzeptieren wir natürlich und senden an dieser Stelle liebe Grüße. Alex, die Küsschen gehen an dich. Nach Bayern hinunter und ich hoffe, es geht euch allen gut da unten hin. Auch wenn wir wieder nicht live sind.
Wir sind nie live.
Wir müssten mal live gehen, Alter.
Ja, hey, finde ich voll gut. Wir sollten vielleicht auch unsere Aufnahmen irgendwie so aufzeichnen und dann bei YouTube als Video reinstellen.
Ja, aber dann brauche ich noch einen weiteren Westflügel, damit wir es so richtig cool oder bei euch dann richtig cool einrichten und so. Und dann, weißt du, so. Weil man, dass man die nur manchmal guckt, damit man nur guckt, was im Hintergrund so alles an coolen Merch oder sowas da rumhängt. Ich habe zwar
ja,
keine,
nicht irgendwelche ja Wäscheklamotten oder so, dreckige Wäscheständer. Ja, oder halt Unterhosen getragen in dem Fall bei Alex, aber.
Aber wie gesagt, all diese Parts sehen wir heute selber nicht, weil unser dritter Freund aus Bayern nicht dabei ist. Passt vielleicht auch heute gar nicht so zu seinem Thema heute, ne?
Also eher zu dem Thema. Weiß es. Ja, okay, dadurch, dass er ja so generell mehr der Genre-Fan ist und muss man ja wirklich ehrlich gestehen, Genre im deutschen Kino einfach nicht existiert, ist es vielleicht wirklich nicht so sein Thema.
Es gibt ein Til Schweiger-Genre.
Ein ja, Matthias Schweiger-Genre. Das Schlimmste, was es das gibt. Aber vielleicht bevor wir zum Hauptthema kommen, kannst du ja noch erzählen, oder willst du erstmal, ich sehe schon, du willst erstmal, bevor du auf dein zuletzt gesehen zu sprechen kommst, auf was anderes zu sprechen kommen, was du gerade in der Hand hältst.
Wenn du schon fragst, Getränk der Woche ist, das ist noch nicht mein Getränk der Woche, es ist einfach Pülliken-Bier. Was? Es fängt an, Sommer zu werden und wir können es auch erinnern, ich glaube, war das nicht sogar die Deutschfolge, wo wir zum ersten Mal Pülliken getrunken haben?
Ist es nicht unmöglich?
Ne? Ich bin
es ist nicht unmöglich.
Ich glaube, da klingelt was. Kleiner Spoiler für euch jetzt, die einfach reinschalten. Es ist die zweite Deutschstunde. Dünn, dünn, dünn. Wir reden heute über deutsche Filme. Ich hab Bock drauf. Und mein Getränk der Woche ist heute wieder Pülliken. Also nicht der Getränk der Woche, das Bier der Woche ist heute wieder Pülliken. Und ich sage euch, wenn ihr in den Park geht und den Sommer genießt, wenn es wieder wärmer wird und trockener wird, die Leute trinken Pülliken. Ich denke durch uns. Ich kann es mir nicht anders erklären. Es liegt an uns, Benni. Hast du eine bessere Erklärung?
Bitte, ich immer offen. Meine bessere Erklärung ist, dass der Feldin-Konzern wahrscheinlich ein sehr großes Millionenbudget in Werbung gepackt hat. Das ist meine bessere Erklärung, aber.
Und einer von uns hat ein Haus gekauft.
Der damals noch gar nicht dabei war.
Ja, umso Umtriege ist es ja von ihm. Egal, also wenn wir das nächste Mal unser YouTube-Video unten in Bayern aufnehmen, in dem Podcast-Zimmer, den er hoffentlich zurechtlegt dann. Er wird sich machen.
Ja, ich mache hier mal meine Reihe mit den Schokolikören weiter. Sag mir mal wieder drei. Eine Zahl. Ich mache jetzt.
Ich nehme die drei. Okay.
Die drei ist ein. Ja, wie spricht man das aus? Contreux, Chantreux. Ich kann das nicht, da ich keinen Alkohol trinke. Also richtig. Contreux, okay. Contreux. Mit Schokoladenmantel dann heute. Und du kennst das Spiel ja mittlerweile. Damit ich dann immer nicht mit vollem Mund spreche, kannst du ja vielleicht direkt dazu übergehen, was du als letztes gesehen hast, während ich mir diese Schokoladenfläschchen mit Contreux. Ach, ich kann es nicht aussprechen. Contreux. Jedenfalls mit dem alkoholischen Inhalt hier reinpfeife.
Ich bin immer wieder fasziniert, wie lange du brauchst, für so einen kleinen Schokopraline runterzuschlucken. Ich kann dir sagen, dass es in der Vielfalt, die du heute, also nicht die heute, die über die Podcasts immer isst, an diesen Schokopralinen, dieses Mal Schokoladen-Likör-Kombo passen wird. Kann ich dir ein bisschen Angst nehmen, gerade wenn du mich hörst. Zuletzt gesehen habe ich Zeiten des Umbruchs. Das ist eigentlich ein Film für dich mit Anthony Hopkins als großväterlicher Mentor. Und es geht die Geschichte um einen 13-jährigen Jungen, der in den 80er Jahren groß wird. Und es ist einfach, da passiert eigentlich sozusagen nichts. Es ist einfach nur ganz stinknormaler Coming-of-Age-Film. Zeiten des Umbruchs, ich glaube, so hieß der, ja. War ganz nett anzusehen, kann man gerade auf Amazon Prime sehen. Ich habe ein bisschen mehr erwartet, dass er mehr storymäßig passiert. Dem ist nicht so. Es ist einfach die Geschichte aus dem Leben eines 13-jährigen Jungs. Naja. Aber der Cast lässt sich eigentlich sehen. Wie gesagt, Anthony Hopkins, Anna Hathaway, dann den Typen von The Gentleman und wie hieß denn der nochmal? Jetzt muss ich mal das googeln.
Jeremy Strong?
Jeremy Strong, genau. Der Hauptdarsteller, also nicht er, sondern der Hauptdarsteller, der 13-jährige Junge, Banks Ribetta hat leider nichts mehr gemacht. Den fand ich aber eigentlich richtig cool. Der hatte eine richtig coole Aura gehabt. Den kleinen Jungen habe ich so ein bisschen gefeiert. Jetzt nicht im katholischen Sinne, aber den fand ich ganz gut. Aber passend zu dieser Episode habe Lea und ich eine Serie angefangen. Und zwar sind wir da zwar noch in der ersten Staffel, aber wir gucken sie gerne. Babylon Berlin. Wir haben angefangen mit Babylon Berlin. Wer da mitspielt, kurz gesagt, alle des deutschen Films und der deutschen Serie, irgendwie spielen da alle mit, auch wenn da nur irgendwie eine Rolle eines Gardroben-Fuzzis da irgendwie zu sehen ist, irgendein berühmter Schauspieler. Die ganze deutsche Riege spielt halt mit. Kurze Storyline, es geht, spielt in Berlin zu Zeiten der Weimarer Republik, und zwar 1929. Ein Kölner Kommissar kommt halt nach Berlin. Sein Partner ist Peter Kurt, den ich sehr schätze als Schauspieler, den mag ich sehr.
Und kommt heute nochmal vor?
Ui. Und dort ist das so, was war das so? Ja, müssen sie halt einen Mordfall klären, und dann sieht man halt, also von die Serie halt lebt, ist natürlich, dass man sieht, wie die Zeit zur Weimarer Republik in Berlin war. Ist sehr nett anzusehen. Also wenn man das guckt, guckt man immer links, rechts, oben, links, unten, das ganze Bild guckt man sich an, wie so ein Kunstwerk, um alles erfassen zu können, weil da wahnsinnig viel passiert und alles sehr, sehr spannend ist. Natürlich weiß man auch, dass das ja doch dann besonders die Tanzszenen, die Barabende in den Kaffeehäusern des Mokka Mufti, irgendwie so ein Tanzlokal, Kaffeehaus, sehr, sehr extravagant. Das hat schon sehr, sehr Berliner Elektroclub-Szene mäßig irgendwas, wo sie halt, naja, da weiß man, okay, sowas nicht in den 20er Jahren in Berlin. Aber ist nett anzusehen, ist sehr viel Geld reingeflossen, das wusste man ja, hat man immer gehört und gelesen, und man sieht auch, wo das
Geld. Ich wollte gerade sagen, die Serie ist ja jetzt schon ein bisschen älter. Ich habe gerade nochmal geguckt, die war von 2017 kam sie raus, und damals war sie ja auch relativ groß und war ja eine Kooperation von Sky und dem ARD.
Genau,
das weiß ich sogar.
Decado, ARD hat ja immer Decado als Produktionsfirma. Ich habe nur gelesen, nach der vierten Staffel ist dann aber ein Sky rausgebrochen, weil sie nicht mehr so viel Geld in eine deutsche Produktion irgendwie reinstecken wollen. Keine Ahnung. Ich weiß auch, ich bin, wie gesagt, noch, oder wir sind noch in der ersten Staffel. Ich weiß nicht, wie es weitergeht, wie sich die Storyline da verhält. Es geht natürlich sehr viel um Intrige und Politik und extreme Mächte, die sich da ranmachen wollen. Man will vielleicht sagen, wieder gar nicht mal so unaktuell. Aber es macht Spaß zu gucken. Ich gucke gerne deutsche Serien, deutsche Filme, und Babylon Berlin, endlich kann ich es wieder streamen, und ich habe die Chance genutzt. Hast du sie gesehen, Babylon Berlin?
Nee, ich habe sie nicht gesehen. Ich habe es natürlich damals auch mitbekommen. Ich erinnere mich sogar noch zu 2017 an, dass auch Arbeitskollegen von mir drüber gesprochen haben. Und ich war ja damals noch so der, damals habe ich ja wirklich so große Serien immer verfolgt. Mittlerweile bin ich ja bei Serien auch so ein bisschen generell raus. Aber selbst, dass ich es damals irgendwie, ich habe mich dann damals nicht so interessiert, ich war einfach nicht so interessiert, das lag gar nicht so sehr daran, dass es eine deutsche Serie war, das lag tatsächlich eher so in diesem,
Weil es gehypt war?
Das, ja, meinetwegen auch, aber es lag sogar eigentlich viel mehr in diesem Setting, dass ich dieses Setting irgendwie nicht so richtig so, dass ich da kein großes Interesse dran hatte, so dieses 20er Jahre Berlin, so auch so dieses Outfits und sowas.
Ich muss sagen,
das hat mich irgendwie überhaupt nicht gekickt.
Ich muss sagen, ich habe dir ja gerade so ein bisschen gekitzelt mit diesem, ja, es war gehypt. Ich muss ja zugeben, wenn etwas so viel gehypt ist, dann sage ich mir auch so, komm, lass mich da mit der Scheiße weg jetzt mit den ganzen neuen Star-Wars-Serien und Marvel und so. war jetzt bei mir ja da, damals der Fall. Aber die Weimarer Republik, doch, das finde ich cool. So mal eine Woche in den 20er Jahren in Berlin leben, zeitreisemäßig. Aber wie gesagt, muss Berlin sein und nicht irgendwie
Castrop Rauxel.
Ja.
Also nichts gegen Castrop Rauxel, jetzt für alle unsere Hörer aus Castrop Rauxel.
Am Ende der Woche merkt man erst, dass man überhaupt keine Zeitreise gemacht hat. Ach wie, was? 2024? Die 20er Jahre? Nein, ich meine die doch. Ach, ist egal. Ich nehme Bier. Tja. Ach, ich habe noch was gesehen. Nee, erstmal du. Stimmt, was hast du zuletzt gesehen, mein guter
Freund Ben? Ja, ich werde dich wieder langweilen, deswegen rede ich wahrscheinlich erstmal nur zu unseren Zuhörern. Ich habe es euch ja schon mal mitgeteilt.
Ach, jetzt wieder Alex, japanische Volleyballspieler?
Genau, nicht Volleyballspieler, aber im japanischen Film tatsächlich. Also für alle Hörer, die es vielleicht noch interessiert, ich weiß nicht genau, wann diese Folge rauskommt. Das wird wahrscheinlich sein, dann habt ihr eh nicht mehr so viel Zeit. Zurzeit gibt es, müsst ihr einfach mal googeln, das Japanese Filmfestival online kann man sich anmelden und kann dann eigentlich im Endeffekt einfach online kostenlos japanische Filme gucken, die noch keinen internationalen Verleih haben. Das ist halt so gesehen ein Online-Filmfestival dafür, dass sich dann halt auch Verleiher vielleicht für Filme interessieren. Und ich habe mich da vorher mal ein bisschen eingelesen, habe mich da angemeldet und ich habe halt so auf Plattformen so gesehen wie IMDb, auf Letterboxd. Es gibt da so 3-4 Filme, die sind richtig gut bewertet und die wollte ich mir halt gerne mal angucken. Und nachdem ich die ersten beiden geguckt habe und die ersten beiden mich nicht so mitgenommen haben, habe ich mir jetzt extra den reingezogen, der auf den Filmbewertungswebseiten so am allerbesten wegkam. Und das war We Made a Beautiful Bouquet. Bouquet wird schon sein, so ein
Blumenbouquet. Was? Bokade, oder was?
So ein Blumenstrauß halt.
Achso, ich dachte Bokade.
Und den habe ich mir angeguckt. Und da muss ich wirklich sagen, jupp, das war, nachdem ich die ersten Mal nicht so toll finde, der war richtig gut. Im Endeffekt ist es, es ist irgendwo eine Liebesgeschichte. Ich würde es eher sagen, es ist eine geerdetere Version von 500 Days of Summer, der allerdings stringent erzählt wird. Und es geht halt darum, junge Mädchen treffen sich, verlieben sich, sind beide etwas nerdig, reden sehr viel über Popkultur. Das hat mich natürlich sofort getriggert, das ist genau mein Ding. Und sind dann relativ schnell, schon so nach einer halben Stunde im Film zusammen. Dann merkt man so, okay, also geht's nicht darum, wie die beiden zusammenkommen. Das hier ist nicht das Thema, auch wenn es natürlich damit anfängt. Und dann geht es im Endeffekt darum, ja, wie die beiden 5 Jahre miteinander leben, wie sie sich verändern, wie das Leben sie verändert, weil sie halt einen Job brauchen, deswegen Träume zurückstellen und naja, was das Leben halt so mit einem macht. Die übliche Geschichte und dann halt, ja, ohne es jetzt so komplett vorwegzunehmen, aber es ist halt, da passt halt der Name des Films, das wunderschöne Blumenbouquet. Ja, es sieht toll aus, ergänzt sich super, passt perfekt zusammen. Am Ende, irgendwann verwelkt es halt trotzdem, egal wie schön es ist. Und man sollte es halt genießen, solange es noch schön ist. Und so, darum geht halt der Film. Der beginnt halt sehr locker flockig und am Ende ist er nicht mehr ganz so locker flockig. Aber er ist auch nie so richtig überdramatisch. Er hat immer noch einen relativ charmanten Ton, sage ich. Und ich muss sagen, ich fand das hier ein sehr schöner, ruhiger Film für einen japanischen Film. Was ich damit meine ist, für Leute, die schon 2-3 Mal japanische Filme geguckt haben, die sind ja sehr gerne sehr viel am Overacten. Und so japanische Schauspieler, das japanische Schauspiel generell. Und das muss ich jetzt sagen, das ist ein schöner Film, weil der so komplett so geerdet ist. Der wirkt so komplett so ruhig so. Und das ist ein ganz ruhiger Film. Der ist nicht irgendwie so hoch, dramatisch, hoch. Ich schreie jetzt hier irgendwie komisch in die Kamera und mache komische Bewegungen und sowas, wie es ja dann gerne im japanischen Film auch gern passiert. Muss ich echt sagen, der hat mich jetzt richtig gut abgeholt. Ich bin aber auch ganz ehrlich, ich glaube jetzt auf die anderen Filme bei diesem Japanese Film Festival habe ich jetzt auch nicht mehr so Interesse. Aber den hier, den wollte ich wirklich mal empfehlen, wenn der dann mal wirklich vielleicht mal einen deutschen Verleih findet. Ich weiß nicht, ob er dann vielleicht einen anderen Namen bekommen wird. Das ist ja meistens so, wenn ein deutscher Verleih dann den Film hat, dann wird er wahrscheinlich nochmal einen anderen Namen geben oder so. Aber zurzeit heißt der Film noch so im internationalen Raum We Made a Beautiful Bouquet. Ich kann es nicht aussprechen. Tut mir leid.
Also, du verlässt wieder das Kaninchenloch.
Ja, wie gesagt, ich habe mir jetzt 3-4 Mal angeguckt und für den dritten war es wert. Aber für euch, wie gesagt, geht glaube ich noch bis Mitte Juli. Ich weiß nicht mal, wann die Folge rauskommt. Falls sich jemand interessiert, einfach anmelden, kostet nichts. Könnt ihr euch was angucken.
Wie diese 2 Filme wohl auf mich wirken müssten, ey. Wo du sagst, ja, ich mach das und ich bin heiß drauf und ich habe mich jetzt da angemeldet und ich hole die Filme da raus und die werden cool und die reibe ich den anderen Fellers unter die Nase und dann denkst du so, oh fuck, Alter.
Ja, muss ich auch ganz ehrlich zugeben, die ersten beiden, vielleicht habe ich mir doch einfach die falschen ausgelegt, da gibt's ja irgendwie 20 Filme oder was, ich habe jetzt 3 davon gesehen, die ersten beiden waren halt nichts, deswegen habe ich mir sofort den angeguckt, der überall am besten bewertet wird und der war halt auch noch wirklich gut.
Ja.
Aber du wolltest noch über noch einen Film reden, bevor wir zum Hauptthema kommen.
Ja, ich bin spontan wieder mal ins Kino getigert. Ich bin zum zweiten Mal in meinem Leben alleine ins Kino gegangen. Und jetzt habe ich wirklich dann, glaube ich, Gold gemacht, weil ich an einem Samstagabend alleine ins Kino gegangen bin.
Und ich muss ja sagen, du hast einen Film geguckt, auf den ich richtig Bock habe. Deswegen bin ich jetzt interessiert, was du sagst.
Also erstmal, wie gesagt, es war die Nachtvorstellung, die lief ja dann um 23 Uhr und der Abend war, die Messe war gelesen sozusagen, hatte einen schönen, wunderschönen Tag gehabt an dem Tag und dann dachte ich mir abends, ich gehe nochmal spazieren und in unserer Stammbar, du weißt, welche ich jetzt meine, in unmittelbarer Nähe des Kinos, habe ich mir gesagt, ach ey, der läuft jetzt und gehst einfach mal jetzt da rein. Und weil er wahrscheinlich nicht mehr allzu lange laufen wird, weil er jetzt schon sehr, sehr selten läuft, musste ich da halt den Film alleine schauen, weil ich ihn unbedingt gucken wollte. Und zwar geht es um den Film Late Night with the Devil. Ich habe mich da vorher gar nicht schlau gemacht um den Film, weil ich mich einfach komplett fallen lassen wollte, also frei sein wollte. Ich glaube sogar, es ist eine australische Produktion. Lass mich da nicht so festlegen. Grobe Geschichte, es wird halt die Geschichte eines Moderators oder beziehungsweise einer einzelnen Folge gezeigt von einer Late-Night-Show. Muss ich hoffentlich jetzt nicht erklären, was eine Late-Night-Show ist. Und zwar wird vorher noch kurz die Story erklärt, von wegen, das ist ja glaube ich so ein Frontage-Film, kurz angemerkt, dass es darum geht, ja, er hat diese Late-Night-Show, er ist aber immer die Nummer 2 hinter dem großen Late-Night-Show-Typen in den USA. Und da sieht man halt so die Höhen und Tiefen, die er hat. Und selbst die größte, also persönlicher Tiefpunkt, wo seine Frau an Krebs gestorben ist, die Folge, die bei ihm erfolgreichsten war, war immer noch nicht so erfolgreich wie von seinem größten Konkurrenten. Und deswegen plant er dann halt an der Halloween-Nacht die ultimative Show darzustellen. Er lädt sich Gäste ein und ein Gast ist da ganz besonders, denn diese Person, dieses 13-jährige Mädchen, ist angeblich vom Teufel besessen und er will halt so eine Art Pforte zum Jenseits öffnen, halt mit diesem Teufel da reden. Was halt besonders ist an diesem Film, es ist halt komplett in diesem Look der 70er Late-Night-Shows gehalten. Man sieht die Außenbilder eines 70er Jahres New York. Allein da hat mich der Film schon. Ich glaube, ein Film kann irgendeinen verwahrlosten Kiosk in New York in der 90er Jahre zeigen und ich würde diesen Film toll finden. Wie du mit deinem japanischen Film, habe ich Filme, die einfach nur New York spielen. Es ist einfach alles geil. Es ist wirklich alles. Ich weiß nicht, das ist mein Issue. Es ist irgendwie. Love it, ey. Guilty pleasure. Obwohl man, wenn man das überhaupt sagen darf zu dieser großartigen Stadt. Nein, und jedenfalls geht's halt darum, den Film halt. Ist halt der größte Punkt halt diese eine Folge, die dann an Halloween ausgestrahlt wird. Da wird einem halt gesagt, was sie jetzt sehen, sind die Originalaufnahmen von dieser Sendung plus behind the
möchte ich mal ganz kurz eine Frage stellen.
Sag mal kurz mal das Wort hier, behind the scenes, nein,
behind the scenes Material.
Behind the scenes, scenes.
Behind the scenes,
scenes, ja. Scenes, ja. Ja. Damit die Story halt komplett wirkt. Stell kurz eine Frage.
Du hast ja schon gesagt, aber wird dann, weil du meinst ja auch schon das Found-Footage, aber es wird jetzt nicht so suggeriert, dass es wirklich echtes Found-Footage ist oder also so à la...
Nein, okay. Also... Nein, es stößt einfach auf und man guckt halt so eine Late-Night-Show.
Sozusagen. Ja genau, weil dieser Schauspieler, ne, dieser Das Malkian oder so, der spielt doch da diesen Host, oder nicht? Oder wie der heißt? Ja, das ist auch so ein Nebendarsteller so aus den Ant-Man-Filmen und so. Ich kann seinen Namen nicht aussprechen.
Ja, ist in Ordnung. Und jedenfalls ist man da halt, man sitzt im Kino oder man sitzt dann später dann auf seinem Fernsehcouch, Sessel, Hocker und man nimmt halt dann teil an dieser Late-Night-Show. Mit diesen typischen Einblendungen, mit diesen Werbeeinblendungen, mit den verschiedenen Grafiken und in der Werbung sieht man halt, was da zwischenmäßig passiert und dieser Film ist dann eventuell so ein bisschen wild, so ein bisschen, naja, komm, lasst euch einfach unterhalten. Aber ich fand diesen Stil komplett geil. Und dadurch, dass man halt, schon wieder das Wort geil, wieso sage ich das in den letzten Aufnahmen, aber ist ja auch egal. dadurch, dass ich dann auch selber abends im Kino saß, also nachts im Kino saß, war das halt die komplette Late-Night-Show-Time. Und es hat mich komplett unterhalten. Mir hat der Film, also mir wurde der sogar empfohlen, mir hat der Film wahnsinnig Spaß gemacht. Also mit der Begründung, Dennis, das ist deine Art von Film, das wird dir Spaß machen. Und der hatte recht. Grüße gehen nach Wolfsburg. Ich fand den Film einfach super. Es war einfach eine richtig coole Unterhaltungsshow. Ich habe mich fallen lassen. Ich saß da im Kinosessel. Ich war einfach Gast. Aber trotzdem in den 70er Jahre Late-Night-Show und love it. War einfach alles cool. Wirklich. Ich wäre gerne mit dir da gewesen. Dir hätte, glaube ich, auch gefallen. Also einfach ein Unterhaltungswert.
Was, ich find's witzig, was du jetzt schon alles über den Film erzählt hast. Aber ich glaube, genau, du hast erzählt, dass es ja auch so Late Night ist, dass es Found Footage ist, und was dann da so passiert. Aber ich glaube, den wirklichen Kniff des Films, den hast du jetzt eigentlich noch gar nicht erwähnt, auch wenn der Titel das natürlich schon so ein bisschen sagt.
Ja, habe ich jetzt nicht am Anfang gesagt, dass er da mit dem, dass da ein Gast eingeladen ist, der von einem Dämon besessen ist. Und
mit dem hast du das so gesagt? Okay. Mhm, ja. Ach, okay, Entschuldigung. Dann habe ich das einfach überhört, wahrscheinlich, als ich irgendwelche Namen gegoogelt habe, oder so.
Alles gut, alles gut. Aber ich habe dir bei den japanischen Filmen zugehört, ne? Also ich habe
dir auch zugehört. Höchstens vielleicht mal, wenn ich hier einmal den Namen gegoogelt habe. David Dastmalchian. Ich glaube, so spricht man ihn aus. Ich hoffe.
Alles gut, alles gut. Wir müssen uns mal wieder auf die Liste schreiben, dass wir zusammen wieder ins Kino gehen.
Auf jeden Fall. Wie gesagt, wir hatten ja generell gesagt, dass wir es gerne jetzt wieder häufiger machen wollten. Montags ist immer ganz gut.
Gerne, gerne.
So, und zum Hauptthema dachten wir, Dennis hat es vorhin eigentlich schon alles erzählt, wir reden mal wieder über den deutschen Film. Ich habe nur die Bitte, Dennis, das haben wir jetzt vorher noch nicht geklärt, aber ich lege das jetzt fest, diese Folge nennen wir auf jeden Fall anders als die erste deutsche Folge, gerade so mit dem aktuellen politischen Stand wieder möchte ich diese Folge nicht so nennen.
Aber dann würden unsere Hörerzahlen in die Höhe schießen, besonders im Osten.
Genau, wir dachten, wir reden mal über deutsche Filme und wie wir gerade schon gesagt haben, wir hatten schon mal eine Folge, das war der erste Part, das war unsere Episode 5. Diese hier wird, glaube ich, 40 sein, wenn ich mich jetzt nicht irre. Also schon lange her, ist wirklich lange her, ist wahrscheinlich echt schon über 2 Jahre her, dass wir das gemacht haben. Ich habe extra nochmal rausgesucht, über welche Filme wir damals geredet haben. Wir haben damals nämlich geredet, Dennis hat geredet über Der goldene Handschuh, Zeit der Kannibalen und Der Nachtmahr. Und ich habe
immer
geredet
über das... Filme, die ich jederzeit immer weiterempfehle.
Und ich habe damals geredet über Das Leben der Anderen, Freies Land und Die fetten Jahre sind vorbei, wo ich damals schon gesagt habe, Die fetten Jahre sind vorbei, ist heute nicht mehr so mein großer Tipp, aber mit dem bin ich halt damals aufgewachsen. Aber die anderen beiden, Das Leben der Anderen und Freies Land, die empfehle ich auch immer noch.
Ich und kann das bezeugen, Benny lief zu Schulzeiten rum wie diese ganzen kleinen Punks in dem Film.
Aber dann, Dennis, sag uns doch, was dein erster Film heute ist und warum er mit deinem besten Freund Til Schweiger ist.
Ja. Also erstmal muss ich sagen, Randnotiz, ich spreche heute nicht über Alexanderplatz, weil ich das schon mal in irgendeiner Folge mal diesen Film erwähnt habe und ihn, wie ich immer noch, lobe und weiterempfehle. Und ich werde nicht in dieser Folge Im Westen nichts Neues reinbringen, weil ich diesen Film auch schon mal empfohlen habe und ihn sogar immer wieder weiterempfehle. Guckt euch diese beiden Filme an, besonders Im Westen nichts Neues. Ist so wichtig, dieser Film. Was ist mein erster Film? Wo kommt denn im ersten Film? Ist mein Doc irgendwie umgeschrieben worden?
Ich habe nichts in deinem Doc, glaube ich, umgeschrieben. Ich weiß nicht, was du gemacht hast.
In keiner meiner Filme kommt Til Schweiger vor.
Das war ja auch nur ein Scherz.
Ach so. Alter. Hat funktioniert. Hat. Chapeau. Hat funktioniert. Alter, meine Fresse, du hast mich gerade voll.
Aber warum bringst du hier einen Film mit Jennifer Lopez rein?
Ich fange einfach mal an, okay? Also. Hä?
Letzten Monat kam ein Film zu Netflix, der heißt wie einer von deinen so. Filmen, aber ich glaube, es ist nicht der.
Oh Gott, der ist... Also langsam fällt es mir echt schwer, Netflix zu verteidigen. Auch wenn ich keine einzige Sekunde von diesem Film gesehen habe. Also mein erster Film, wir gehen bei A und wir gehen rüber zu dem Film Atlas von 2018 von David Navratil. 90 Minuten lang und nicht dieser Film, den Benny gerade erwähnt hat, irgendwie auf Netflix mit Jennifer Lopez, wo sie irgendwie einen Roboter steuert und mein schönes Science-Fiction-Genre verhunzt.
Ich habe den auch nicht gesehen, aber ich habe auch nur Miserables von dem gehört.
Naja. Gut. Hast du aber von Atlas gehört? Ganz kurze Frage.
Nee, ich habe tatsächlich witzigerweise, als ich den Namen im Doc gelesen habe, habe ich wirklich zuerst an diesen Jennifer Lopez-Film gedacht und dachte für einen Moment so, wurde der vielleicht in Deutschland produziert und deswegen nimmst du ihn rein? Aber da habe ich geguckt, nee, es gibt sogar zwei deutsche Filme, einen von 2018 und einen von 2022 und ich wusste jetzt nicht genau, welcher deiner ist.
Meiner ist von 2018. Ich habe den Film auch nur ganz skurril kennengelernt in einem Magazin, dem Dummy-Magazin habe ich das, und da war auf einmal Werbung für einen Film. Wirklich auf einer Seite ein Plakat mit Rainer Bock drauf. Also Rainer Bock, der Schauspieler. Und ich dachte, fand es so ein bisschen surreal, dass ein Film, der nicht im Kino läuft, in einer Zeitschrift geworben wird. Und so habe ich mir ihn aber auf meine Liste geschrieben und habe ihn dann auch dann später geguckt. Und der Cast in Sachen Deutschfilm lässt sich sehen. Neben ihm spielt noch Uwe Preuß mit, Albert Schuch, Thorsten Merten und Nina Gummig. Wobei die letzte Person so ein bisschen, naja, die spielt so vielen Filmen mit und irgendwie mögen die Leute sie und irgendwie auch nicht. Das ist ganz komisch bei ihr. Die Geschichte ist eigentlich sehr ruhig und spektakulär, was eigentlich auch für den deutschen Film, ich glaube, sich in vielen Filmen wiederfindet. Und in diesem Film ist es so, es geht um den 60-jährigen Möbelpacker Walter, gespielt von Rainer Bock halt, dessen Firma sich spezialisiert hat, Wohnungen auszuräumen, also nicht nur bei Umzügen zu helfen, sondern wirklich Wohnungen auszumisten, auszuräumen, auch im Falle bei Zwangsräumungen. Und da ist der eine Fall, dass sie halt diese eine Wohnung zwangsräumen müssen. Die haben auch neue Kollegen mit, arabischstämmige neue Arbeitskollegen. Und die Mieter in der Wohnung wehren sich aber dagegen. Die pochen auf ihr Mietrecht. Und so kommt es halt zu Handgreiflichkeiten, die auch gefilmt werden. Und somit haben wir so eine Situation, dass das stattfand, halt war er auch die komplette Firma da im Treppenhaus. Da kam es halt, wie gesagt, zu diesem Handgemenge. Und jedenfalls ist es halt die Situation, okay, der neue Kollege, der sich halt aus dem Clan-Milieu befindet, droht diesem Mieter und der Mieter wehrt sich. Er hat ein Handy in der Hand, es wird gefilmt, es gibt Videomaterial und somit sind diese zwei Parteien halt auf den Kriegsfuß halt, beziehungsweise in einer Situation, wo sich mit jeweiligen Mitteln, die sie halt haben, er auf der einen Position den Mieter mit seinem Videomaterial und auf der anderen Seite der Möbelpacker mit seiner, ja, einfach mit Androhung von mehr Gewalt und wir machen dich fertig. Aber das eigentliche Besondere ist, dafür müssen wir mal wieder ein bisschen zur Person Walter kommen, der 60-jährige Möbelpacker, wie man ihn in den ersten Minuten des Films sieht, führt er halt ein sehr einsames Leben, sehr tristes Leben. Was er halt ist, sein Job. Mit seinen Arbeitskollegen versteht er sich sehr gut, besonders mit seinem Boss versteht er sich sehr, sehr gut, ist ein sehr loyaler Mitarbeiter und man merkt so von Minute an, das ist einfach ein Typ, er ist irgendwo im Leben falsch abgebogen, ist eigentlich ganz, ganz tief traurig, hat eigentlich was viel, viel Besseres verdient, aber er hat sich irgendwie mit seinem Leben arrangiert. Und dann in dieser Situation, man sieht ja auch die Szenerie dann aus seiner Betrachtungsweise, dieses Handgemenge, guckt er halt diesen Mieter halt so ein bisschen komisch an. Man denkt sich so, naja, gut, wieso, weshalb, warum? Okay, man kann sich irgendwie denken, er kennt ihn. Und zwar, ohne dass ich jetzt spoilere, erkennt er seinen Sohn. Seinen Sohn, mit dem er seit vielen, vielen, sehr, sehr vielen Jahren, also eigentlich schon seit immer, keinen Kontakt hat, weil die Mutter es damals unterbunden hat. Er erkennt ihn. Der Mieter, seinen eigenen Vater natürlich nicht, weil er damals halt ein kleines Kind war. Und er fühlt sich dann ab dieser Situation irgendwie für ihn verantwortlich und stellt ihn ja nicht direkt nach, aber befindet sich halt in den nächsten Tagen in unmittelbarer Nähe von ihm halt. Und somit wird er auch Zeuge, also Walter, wie er einmal sein Sohn von diesem Clan-Mitglied nochmal angegriffen wird und mit seinen Cousins und so. Also er hat seinen Worten Taten folgen lassen, hat ihm ja mit Gewalt gedroht und überfällt ihn jetzt nochmal, um ihn noch mehr einzuschüchtern, damit er es aus dieser Wohnung zieht. Und in dieser Situation hilft er halt seinem Sohn und kann die Angreifer halt in die Flucht schlagen. Und so ist er halt der Retter dieser Stunde und kommt halt mit Kontakt mit seinem Sohn. Der Sohn weiß immer noch nicht, dass er sein Vater ist. Und so kommt er halt in diese Familie mit rein. Er hat nicht nur seinen Sohn wiedergefunden, sondern hat eine Schwiegertochter und sogar einen Enkel, einen kleinen Enkel. Tja, aber das lässt halt die Situation nicht aus, von wegen, dass die Clanmitglieder ja immer noch Rache wollen und er dann in der Situation mittendrin steckt, von wegen, bin ich jetzt für meinen Sohn da oder bin ich für meine Firma sozusagen da, und viel mehr will ich jetzt auch nicht erzählen. Das ist halt, auf einmal ändert sich alles in seinem Leben. Es ist, wie sich hoffentlich herausgehört hat, ein Drama. Es ist auch wirklich ein Drama, weil man halt sich mit Walter mitfühlt. Er hat, wie ich gesagt habe, ein sehr trostloses Leben und man merkt es halt. Man sitzt halt vorm Fernseher und man merkt sich so, ach Mensch, der Dude hat doch eigentlich ein besseres Leben entdeckt, und wie schön, dass er jetzt seine Familie da wieder connected, aber schade, die wissen ja gar nicht, dass er mit ihm verwandt ist, und da gibt's ja noch den Raum im Elefanten, nämlich der Clan, der da noch an die Wohnung ran will, möchte. Das ist der Film Atlas, ein sehr bodenständiger Film, aber ich finde, gut geschrieben, gut geschauspielert durch gute Schauspieler, die da, wie gesagt, zahlreich drin sind, und ein solider, guter Film.
Ich habe von dem, das klingt auf jeden Fall interessant, ich habe von dem echt noch nie irgendwas mitbekommen, tatsächlich.
Wie gesagt, es ist ein Magazin jetzt gewesen, was so ein bisschen abseits des Mainstreams ist, wenn's, ne, wie man es sagen darf. Ja. Und nur dadurch bin ich drauf gekommen. Und dann natürlich Rainer Bock. Natürlich durch Better Call Saul bin ich auf den ja dann so, oh, was hat er noch gedreht? Oh, auf einmal sehe ich da ein Bild. Okay, den Film muss ich gucken. Mehr kann ich zu dem Film, will ich erstmal nichts sagen. Ich will nicht alles erzählen. Guckt euch den an. Ich weiß nicht, ob der irgendwann läuft. Merkt euch einfach. Atlas von 2018.
Ja. Nicht mit Jennifer Lopez.
Nicht mit J-Lo from the Block. J-Lo from the Mars, J-Lo from the Moon. Ich weiß gar nicht, wo der Film spielt. Von der Erde.
Keine Ahnung. Mein erster Film ist übrigens auch von 2018. Fällt mir gerade auf, wo ich hier meine Notizen sehe. Und zwar ist das In den Gängen von Regisseur Thomas Stuber. Du nickst. Ich hoffe, ich schätze mal, das heißt, dass du ihn gesehen hast. Würde ich jetzt mal vermuten. Oder? Ah, so halb, okay. Und In den Gängen erzählt er die Geschichte von Christian, gespielt von Franz Rogowski, der so ohnehin, so wie ich finde, so aktuell einer der besten und spannendsten deutschen Schauspieler ist. Einfach auch so, einfach in dem, wie er spielt, aber auch von seinem ganzen optischen Erscheinungsbild. Und ich finde halt einfach, der spielt halt immer extrem interessante Rollen. Und der spielt halt einen ruhigen, zurückhaltenden Mann mit einer leichten kriminellen Vergangenheit. Und der arbeitet oder beginnt zu arbeiten in so einem Großmarkt. Ich glaube, das ist noch ein großer Supermarkt einfach. Das ist jetzt nicht irgendwie ein Großhandel oder so. Ich bin mir jetzt aber auch unsicher. Ich glaube, das ist einfach so ein Großmarkt so.
Ist es nicht so, und, so ein Lagerumschlagplatz einfach?
Nee, weil die haben ja teilweise auch noch so Beleuchtung und so, an welcher Theke die da gerade so sind und so. Also irgendwie, okay, da sind ja auch Leute, die auch einkaufen.
Okay. Also Metro, naja, dann, Selgros.
Da kommt er halt so langsam so an in diesem Job und so. Und dann hat er noch seinen Kollegen Bruno gespielt von Peter Kurt. Da haben wir ihn wieder. Vorhin hat man ihn schon mal kurz, der ihn so ein bisschen unter seine Fittiche nimmt. Und dann gibt es da auch noch Marion, auf die er ein bisschen ein Auge geworfen hat. Das ist gespielt von Sandra Hüller, war dieses Jahr auch Oscar nominiert und auch in zwei Filmen mitgespielt, die als bester Film nominiert waren. Und wie Franz Rogowski als männlicher Part auch im weiblichen Bereich auch eine der besten deutschen Schauspielerinnen zur Zeit, auch interessantesten deutschen Schauspielerinnen zur Zeit. Und ja, und im Endeffekt geht es dann halt darum, ja, dass die auch eine Verbindung entwickeln und naja, und dann im Endeffekt geht es halt auch so ein bisschen um das Alltägliche, was die da so arbeiten, wie die zueinander finden, auch wie Christian da mit Bruno, dem von Peter Kurt gespielten, etwas mehr anbandelt und wie sich seine Geschichte weiterentwickelt. Und letztlich ist das halt auch wirklich so ein bisschen Alltagstristesse. Ich will nicht sagen, das ist ein Elendsporn, weil so elend geht's denen da noch nicht, aber es zeigt so ein bisschen einfach so diese Alltagstristesse, oder es wirft halt auch so einen Blick so auf die Charaktere in der Gesellschaft, auf die halt selten irgendwie ein Blick geworfen wird, sage ich jetzt einfach mal. Und ich habe es mal nachgeguckt, weil ich wusste es selber nicht genau. Also der Film basiert tatsächlich auf einer Kurzgeschichte von Clemens Meyer, der wohl hier auch mit das Drehbuch geschrieben hat. Heute habe ich dann das geschrieben. Ich hatte heute mal eine Stunde Zeit, mich ein bisschen auf die Folgen vorzubereiten. Deswegen konnte ich zu meinem Film noch so ein bisschen was raussuchen auch tatsächlich. Und ich finde es, also irgendwie, ich würde den Film schon irgendwo zwischen Drama und Komödie, schon ein bisschen Tragikomödie auf jeden Fall auch so einordnen, aber er ist jetzt nicht so super schwungvoll oder so. So wie ich das meine, der zeigt, was Alltagstristesse ist. Der Film ist, wirkt teilweise auch einfach ein bisschen trist. Trist. Und, aber ich finde, der ist super dargestellt. Ich finde, diese Bilder aus dem Großmarkt vor allen Dingen, die wirken irgendwie so, das ist schon fast dargestellt, als wäre das ein riesiges Labyrinth teilweise und die kennen sich dann halt da aus, weil sie da arbeiten. Das ist auch einfach sehr gut dargestellt, finde ich, einfach so von der Kamerafahrt. Und ich mochte den, ich kann es gar nicht genau beschreiben, warum ich den mochte, aber ich fand einfach, der hat mich einfach, allein durch die Rolle von Franz Rogowski hat er mich abgeholt, aber auch einfach so, wie er das so geschrieben hat, so wie diese Leute da irgendwie teilweise schon ihr einsames Leben leben, aber dann da in diesem Großmarkt alle zusammenkommen und dann irgendwie dann auch zusammen auch arbeiten. Und ja, im Endeffekt, das ist ein Blick in diese Arbeitswelt und wie ich schon gesagt habe, der zeigt halt einfach so Leute, auf die vielleicht nicht immer so ein Auge geworfen wird, vor allem nicht im deutschen Film oder generell im Film. Und deswegen, ich konnte zu dem irgendwie, habe ich eine Verbindung zu diesem Film aufgebaut. Ich kann es aber auch, wie ich schon gerade so durchscheinen lassen, nicht so komplett beziffern, woran das genau lag, aber doch, den mochte ich schon sehr gerne. Du kannst gerne was sagen, wenn du das möchtest.
Ja, Sandra Müller unterschreibe ich. Dann hast du ja noch gesagt, spielt in dem Film ja wieder Peter Kurt mit. Ist das eine Person in diesem Film? Also ich habe den Film nicht gesehen. Ach so, okay. Ich erkläre dir, warum ich gerade so gemacht habe. Ist das ein Lieber oder ist es wieder so ein bisschen, wo man nicht weiß, wo man bei ihm ist?
Also er spielt, er ist, ich sag mal so, er ist am Anfang nicht ganz durchsichtig, aber im Endeffekt ist er ein guter. Und, aber er hat halt auch eine tragische Geschichte dann später hinten raus. Also das ist, er ist schon eine Figur, mit der du mit leidest. Also ist ja, jetzt okay. Kein, ist jetzt nicht so wie in dem Film mit Daniel Brühl oder so. Also, ich weiß vergessen, wie der hieß.
Ja, Peter Kurt ist ja durch sein Erscheinungsbild ja manchmal denkt man sich so, okay, oh, der ist vielleicht mit ein bisschen Vorsicht zu genießen. Wie gesagt, ja gut, Sandra Hüller habe ich ja schon gesagt. Ich finde Franz Rogowski auch sehr interessant. Was ich bei ihm nicht wobei, ja, er kann das ja nicht. Ich finde es krass, dass er durch seine Lippenspalte, da, der hat ja so als Kind so links gehabt, der lispelt ja noch extrem. Und ich finde es irgendwie cool, dass er Schauspieler geworden ist, dass man Filme mit ihm sieht. Aber ich muss sagen, ich verstehe den manchmal richtig schwer. Und besonders bei, ich sag mal so, wenn du jetzt amerikanische Filme guckst und die werden neu synchronisiert, dann ist es alles klar. Du hörst es alles klar. Und ich finde es so verrückt, du guckst ganz oft deutsche Filme und du denkst dir so, was hat er gesagt? Was hat die gesagt? Warum nuscheln die so? Was sind diese Hintergrundgeräusche? Und du denkst dir so, oh Gott. Ich weiß, aber dass ich nicht der Einzige bin.
Aber das ist ja so, wenn du englische Filme im Originalton guckst, ist es ja auch so.
Deswegen meine ich ja, man ist ja amerikanische Filme, die neu synchronisiert sind, gewöhnt, alles klar und deutlich. Und bei, wenn du jetzt einen deutschen Original-Graubunder da vor dir servierst bekommst, denkst du dir so, uff. Wieso? Ich könnte nichts eigene Sprache sprechen. Nein, Ralf, kannst du nicht. Und das ist bei ihm nochmal extremer halt. Aber natürlich, gut, ist ja halt.
Er ist ja zuletzt auch immer wieder, klar, bei Sandra Hüller ist es jetzt nichts Besonderes, das hat man vorhin schon angesprochen, aber auch so ein Franz Rogowski ist ja zuletzt auch mal im internationalen Film aufgetreten, ne, weil deswegen, der hat ja vor allem durch Victoria und so dann auch ein bisschen auf sich aufmerksam gemacht, so auch international und dann kam er natürlich auch so in internationalen Produktionen immer hier und da ein bisschen unter. Das freut mich auch für ihn, weil ich finde ihn auch wirklich interessant auch immer anzuschauen.
Ich habe ja 2018 einen anderen Film mit ihm gesehen im Kino und zwar Transit.
Den habe ich nicht gesehen. Ich weiß, dass es den gibt, aber den habe ich nicht gesehen.
Wie gesagt, auch 2018 rauskommen mit Paula Bär. Kann sogar auch sein, dass es eine Romanverfilmung ist. Ja, ich sehe gerade, es ist eine Originalverfilmung. Hat mir auch beim Film gucken gemerkt, okay, das ist auf jeden Fall eine Buchvorlage. Ganz grob ist, die befinden sich im Land, ich glaube, es ist Frankreich, ist aber auch scheißegal, wo halt Kriegszustand ist. Man merkt irgendwie, der Krieg kommt immer irgendwie näher. So ein bisschen wie bei Zeit der Kannibalen. Und die versuchen halt, aus diesem Land zu flüchten, mittels falscher Ausweise, Pässe und sonst was. Und spielt dann irgendwie, ich guck gar nicht, was da steht, ich habe nur aus Erinnerung vor 6 Jahren, alter Schwede, dass sie halt diese Papiere bekommen, dass sie sich immer wieder in diesem Café treffen, dass diese Frau immer, diese geheimnisvolle Frau immer reinkommt, gespielt von Paula Bär, die ja sich in sie verliebt und sie will er mitnehmen und halt versuchen aus diesem, ich glaube, faschistischen Land, ist glaube ich ein Bürgerkrieg, ist das Land, genau, das ist der Krieg, so ein Bürgerkrieg, halt flüchten zu wollen. Auch wieder ein kleiner, sozusagen Kammerfilm, weil er halt nur ein kleines Szenario hat und ich finde solche, ich mag einmal, weiß ich nicht, ich mag irgendwie solche Filme. Du bist ja nicht der einzige Typ, der da so ein bisschen außerhalb ist. Deswegen diese Bindung zu In den Gängen, weil die im selben Jahr rausgekommen sind und wenige Wochen Unterschied zu den Kinostarts hatten. Zumindest in den kleinen Kinos halt. Transit und In den Gängen. Wir empfehlen halt einfach jetzt an dieser Stelle beide Filme.
Machen wir.
Du kannst auch gerne die nächsten Filme mitnehmen. So, das ist jetzt mein zweiter Film. Der ist ein bisschen komplexer.
Okay.
Atlas hat 90 Minuten gedauert. Jetzt der Film, den ich vorstelle, hat 188 Minuten gedauert.
Das ist witzigerweise auch genau das. Ich habe den Film nicht gesehen, aber das ist das, was ich weiß, dass er ewig lang ist.
Zu Recht. Erzählt viel, wird nicht langweilig. So viel vorab. Kommt auch aus dem Jahr 2018. Ah, ist witzig. Von Florian Eckel von Bannersmark. Was für ein wunderbarer Name.
Der auch schon einen wunderschönen anderen Film gemacht hat, namens das Leben der anderen.
Der Kreis schließt sich. Florian Engel von Bannersmark. Ey, mit so einem Namen kannst du nur Erfolg haben. Ich würde mit so einem Namen laut nur Insta-Reels machen. Apropos Insta, wir haben einen Instagram-Account. Ich würde irgendeinen Scheiß im Internet verkaufen. Alter Schwede. Und ich würde, ich hätte so lockiges, also mehr lockeriges Haar und ich würde immer grinsen und lächeln. Oh. Und er hat in diesem Jahr, wie gesagt, den Film, also er hat den Film gedreht, Werk ohne Autor. Es ist irgendwie so eine Halbbiografie, nicht richtig, aber angelehnt an den deutschen Künstler Gerhard Richter. Gerhard Richter heißt aber nicht dort Gerhard Richter, sondern er heißt da Karl Barnett. Und Karl Barnett wird gespielt von Tom Schilling, auch ein sehr bekannter deutscher Schauspieler, dem, glaube ich, in seinem ganzen Leben niemals ein Barthaar wachsen wird, ein richtiges. Und zwar fängt der Film an im Jahre 1937. Die Nazis sind ja an der Macht. Er ist zu der Zeit, wie gesagt, 5 Jahre. Seine größte Bezugsperson ist seine Tante, die ihm da so auch ein bisschen in die Welt der Kunst reinbringt. Mit den Kunstausstellungen besucht, die enttarnte Kunstausstellung in Dresden beispielsweise. Und bringt die halt ein bisschen näher. Leider hat diese Tante aber leider eine psychische Erkrankung. Und im Rahmen des Euthanasie-Programms der Nazis wird sie auch in die Fänge genommen, kommt sie halt in die Fänge der Schergen sozusagen und wird dort einem Frauenarzt vorstellig, und zwar dem Professor Karl Seban, gespielt von Sebastian Koch. Und zwar erläutert er ihr, dass sie halt sich nicht weiter fortpflanzen soll, um die Arier-Blutlinie halten zu können, und zwar eine Sterilisation durchzuführen. Da wehrt sich dagegen mit Händen und Füßen, versucht auf ihn einzureden, wirklich sehr herzergreifend, jetzt schon in diesem Moment, wie sie halt versucht, ihren eigenen Körper zu schützen. Und was macht er? Er schickt sie in eine Tötungsanstalt und sie wird halt elendig vergast mit vielen anderen geistig Behinderten. Allein diese Szene, die hat mich schon so, ich merke das gerade, wenn ich das wieder erzähle. Boah, gruselig, gruselig, schrecklich, einfach nur, naja. Gut, somit ist seine Tante tot, getötet von den Nazis. Wir machen einen Zeitsprung, die Deutschen haben Gott sei Dank diesen Krieg verloren. Und unter anderem wird der Arzt, der das da angeordnet hat, ja, Karl von Seeband, merkt euch diesen Namen, von den Sowjets gefangen und halt zu Recht, weil er halt rauskommt, dass der halt an diesem Euthanasie-Programm, was übrigens auch geleitet wird von einem anderen Arzt, der gespielt wird von Rainer Bock. Es spielen wieder mal
dieselben Schauspieler überall mit.
Alle mit. Es spielen alle mit. Ja, Saskia Rosenthal, Paula Bär, Lars Eidinger führt beispielsweise diese Kunstausstellung. Oliver Mascuni, komme ich noch gleich dazu. David Schütter spielt mir noch. Die ganze deutsche Jury kommt halt in diesen 180 Minuten vor.
Ja, Lars Eidinger gefühlt. Kommt heute auch nochmal vor.
Genau. Und genau, er wird halt gefangen genommen von den Sowjets, wird zu Recht behandelt wie ein Stück Scheiße, weil er einfach nur ein riesengroßes Stück Scheiße ist. Aber einer der Sowjetkommandanten lebt in diesem Lager, in diesem Gefängnislager, mit seiner Frau zusammen, die hochschwanger ist, die Geburt hat ein, Komplikationen treten ein und er wird halt gerufen und kann halt Mutter und Kind retten und somit steht er halt ab da an gut mit dem Sowjet-Obervorstandsgebietsleiter-Gedöns, da keine Ahnung, wie sie es alles aufgemöselt haben damals, und kann halt seinen Kopf aus der, sprich, wirklich aus der Schlinge retten, sonst hätten sie ihn einfach gehängt. Kommen wir wieder zu Kurt Barnett. Bernhard, meine ich, Entschuldigung. Er ist mittlerweile, ja, in der Kunstuni angekommen, halt in der Sowjetzone, und dort wird halt nur gelehrt, sozialistischer Realismus zu malen, mit denen er halt nichts anfangen kann. Ihr kennt diese typischen Fresken, wie die Arbeiter und Arbeiterinnen auf den Feldern da stehen, stolz, mit stolzer Brust, den Hammer und die Sichel in der Hand und diese Bilder halt. Ist ihm halt ein bisschen zuwider, ein bisschen zu trist, zu langweilig. Er ist ihm ein höheres berufen und somit langweilt er sich damit. Aber womit er sich nicht langweilt, ist eine, die im selben Kunsthaus arbeitet, nämlich in der Modeabteilung sozusagen, der Elisabeth Seeband. Ja, Seeband, ihr merkt es, es ist nicht die Tochter von dem Nazi. Und die verlieben sich ineinander und hast du nicht gesehen, und Oftinger so ein bisschen, lalalala, was machen wir jetzt? Wenig uninteressant. Was dann interessant ist, halt dieser Sowjetkommandant über Chef, Admiral, Gebietsleiter, wie ich ihn ab sofort nenne, wird halt zurück nach Moskau versetzt und somit hat der Karl Seeberg, Seeband, nicht mehr den Schutz seines Sowjets-Buddies. Und somit müssen sie jetzt wenige Wochen vor dem Mauerbau nach West-Berlin flüchten, nach Westdeutschland fliehen, weil sie sonst halt wieder verfolgt werden und gesagt werden, ach, Moment mal, der hat hier ein paar tausend Leute umbringen lassen. Vielleicht sollten wir uns die mal vornehmen. Und was macht ein guter Nazi? Er flüchtet. Diesmal nicht nach Südamerika. Es reicht schon, wenn du nach Westdeutschland flüchtest. So viel zum Thema Aufarbeitung. Naja, gut, anderes Thema, anderer Podcast. Somit flüchten sie. Karl kommt mit aufgrund seiner geliebten Elisabeth. Und somit bauen sie sich ein Leben auf in Westdeutschland, in Düsseldorf. Der Arzt, also der Karl Seeberg, findet dort eine Stelle natürlich als Oberarzt im Krankenhaus. Karl kommt in der Kunstakademie unter. Man weiß, in Düsseldorf, vielleicht kennst du von euch wenige, K21, K22, Kunstakademien, Kunsthäuser. Wird dort auch nicht ein wenig, ist ein bisschen ziellos durchs Leben. Hat dort einen Mentor namens, gespielt von Oliver Masucci? Wie spricht man das aus? Masucci, oder?
Masucci, würde ich sagen. Würde ich mal vermuten. Keine Ahnung.
Er spielt, das darf ich es nicht verwechseln, im Film heißt er Josef Preuß, aber er stellt eigentlich da den von Pferden. Vielleicht klingelt es bei euch, ich sag mal so, ein Stück Butter in die Ecke geschmiert. Also bezieht sich auf einen wahren Künstler, der sich halt mit Sachen Fetten auseinandergesetzt hat und seine Kunstwerke aus Fetten bestehen. Es gibt also ein berühmtes Kunstwerk, wo einfach nur ein Stück Butter in der Ecke geschoben wird, was auch, glaube ich, ich weiß nicht, ob es wirklich wahr ist, angeblich die Putzkolonne dann weggewischt hat und somit das Kunstwerk dann verschwunden ist. Und somit sind sie halt, findet er dort seinen neuen Mentor, versucht seine Kunstrichtung zu finden, und stellt sich praktisch seiner eigenen Vergangenheit wieder, und zwar kommen wir wieder zu seiner Tante und findet alte Nazi-Bilder. Und diese Nazi-Bilder von diesen ehemaligen Kommandanten, Nazi-Lagerleitern, arbeitet er in seinen Kunstwerken anders auf. Und jetzt merke ich gerade, bin ich an einem Punkt angekommen, ich kann gar nicht viel weiter erzählen, denn jetzt schließt sich ein wenig der Kreis und dann müsste man den Film wieder gesehen haben. Deswegen erzähle ich jetzt gerade mal nicht weiter, weil seine Ausstellungsstücke dann ja natürlich dann wieder dann doch bekannt werden oder dann sie in Vernissagen ausstellen darf, kann, darf. Und somit auch der Karl Seebert, Seeband darauf aufmerksam wird und somit auf einmal seine eigene Vergangenheit gestellt wird. Es ist halt alles so ein bisschen vertechtet, vermächtelt. Ein, wie gesagt, 180er Minuten Filmballaststoff, der auf einen reinprasselt. Aber ich fand ihn gut, ich fand ihn schön erzählt, aufgeregt. Natürlich durch die ganzen Nazi-Geschichten, die dort stattgefunden haben. Werk ohne Autor. Warum der Film Werk ohne Autor heißt, wird dann auch nochmal dann erklärt. Muss man vielleicht so ein bisschen aufpassen, besonders am Ende, wieso, weshalb, warum es dann heißt Werk ohne Autor. Besonders halt, weil dieser Künstler Kort, wie gesagt, immer seine Identität als Künstler sucht. Und wenn man aufpasst, bekommt man damit, wieso das auch eigentlich heißt Werk ohne Autor. Fand ich sehr, sehr gelungen, dieser Kniff. Ansonsten habe ich hoffentlich nichts vergessen. Oh, doch, einen Punkt habe ich vergessen, aber den erwähne ich nicht. Nee, den erwähne ich nicht, weil der dann auch noch so einen Moment macht, wo, wow. Ich sage nochmal so viel. Karl ist auch der Frauenarzt seiner eigenen Tochter und er hat da auch ein bisschen Einflussgebiet auf gewisse Sachen, um vielleicht ein bisschen anzuteasern. Nicht so ein bisschen?
Ich merke schon.
Ja. Ich habe mir ganz viel aufgeschrieben, habe mir gerade nichts davon wieder vorgelesen. Das ist, ja, 180 Minuten, Digga, Alter.
Ich kann dazu leider wirklich nicht so viel sagen, weil ich ihn halt nicht gesehen habe. Ich habe es halt auch wieder immer so ein Ding, sich so einen langen Schinken da nochmal reinzufahren, tatsächlich.
Ich wusste gar nicht, dass er damals 180 Minuten dauert. Ich habe ihn einfach angemacht mit Lea und ja, gut. Aber es unterhält einem aber auch, weil jedes Mal Schauspieler wieder herankommen, wo man sagt, oh cool, jetzt habe ich Bock auf den will ich jetzt gucken, den will ich jetzt sehen. Also es ist ja nicht so, dass man denkt so, nee. Ist ganz cool eigentlich. Wie sehr der sich jetzt an Gerhard Richters Vergangenheit leitet, weiß ich jetzt nicht, aber
er heißt halt auch nicht so, ne? Dann ist es halt ja auch nicht wirklich. Er heißt nicht
so und was ich, der wichtigste Part, diesen Film übernimmt, ist halt die Geschichte der Nazis wieder. Finde ich persönlich sehr wichtig, dass das dort auch wieder gespiegelt wird, was sie unter anderem wieder auch gemacht haben. Und wie sich solche Menschen eventuell nicht komplett ändern. Benni, mach du deinen zweiten Film.
Ja, dann das passt dich, glaube ich, sehr gut. Glaube ich, das ist jetzt ein sehr guter Cut, weil jetzt kommen wir mal zu einem richtig anspruchsvollen Thema, was du ja dann tatsächlich hattest. Kommen wir mal zum relativ ruhigen, ich sag mal so einen Vibe-Film, der jetzt nicht so ein tiefes Thema hat, der einfach von seinem Vibe lebt.
Schule.
Und so ähnlich tatsächlich, vielleicht ein bisschen weniger auf Jugendliche, ein bisschen älterer, aber
Ballermann, es ist voll nicht, normal.
Aber es ist nicht so weit weg von Schule tatsächlich. Ich rede nämlich über Absolute Giganten von Sebastian Schipper aus dem Jahr 1999. Und das war das Regiedebüt von Sebastian Schipper. Der hat ja später noch Victoria gemacht. Und da ging es ja auch um einen Film, der dann so an einer Nacht spielt. Und im Endeffekt kann man ja sagen, Absolute Giganten, ungefähr 15 Jahre vorher, hat auch schon nur an einer Nacht gespielt. Auch wenn er natürlich eine weitgehend andere Geschichte erzählt. Absolute Giganten erzählt nämlich die Geschichte von Floyd, gespielt von, lass mich seinen Namen nochmal ganz kurz gucken, weil ich weiß, der ist mittlerweile verstorben, von Frank Gehring. Der hat ja auch, ich habe nur zwei Filme mit ihm gesehen, nämlich Absolute Giganten und Funny Games, wo er einen der beiden spielt. Und der ist relativ früh verstorben, habe ich dann aber auch erst, habe ich jetzt auch erst gelesen, als ich mir nochmal hier den Film angeguckt habe, tatsächlich wusste ich gar nicht, dass der verstorben ist. Deswegen vielleicht einer der Gründe, warum ich dann später nicht mehr in anderen Sachen gesehen habe. Außerdem Rico, gespielt von Florian Lukas, das ist auch so ein typisches deutsches Filmgesicht, den hat man überall schon mal gesehen.
Ist das der Dicke?
Nee, das ist Antoine Monod Junior. Genau. Und den hat man ja auch vor allem so einen Tatort und so, glaube ich. Der hat glaube ich, sogar einen eigenen Tatort, wenn ich mich nicht irre, weil ich da jetzt nicht so, so drin bin. Und,
Und, Entschuldigung, ich will dich nicht unterbrechen, aber das war der Typ, also Antoine jetzt, der die Saturn-Werbung noch einmal gemacht hat.
Stimmt, der hat auch die Saturn-Werbung damals gemacht, richtig. Genau. Schon ein paar Jährchen her. Und, genau. Und im Endeffekt geht es halt darum, Floyd sagt halt den anderen beiden, dass er, ja, dass er auf dem Containerschiff angeheuert hat und Hamburg, die leben in Hamburg, sind die allerbesten Freunde schon immer, verlassen wird. Und naja, die beiden anderen finden das im ersten Moment eigentlich gar nicht so geil. Und dann aber beschließen sie halt einfach, ja, dann das Beste jetzt noch dieser Nacht zu machen, die sie noch zusammen haben. Und naja, letztlich muss man halt sagen, das ist dann die Geschichte des Films, was die halt in dieser Nacht alles erleben. Deswegen meinte ich halt, ist gar nicht so weit weg von Schule, so wie du es vorhin gesagt hast, nur dass es vielleicht ein bisschen ältere Leute sind. Und der Film ist halt damals, ich habe ihn damals gesehen und was mir damals halt, als ich noch jünger war, vor allen Dingen hängen geblieben war, war halt dieser, der geile Soundtrack und der Score. Du hast erstmal den ganzen Score, der so von The Northwest gemacht, du hast aber auch so die da drin von Iggy Pop und all so ein Kram. Der Film hat damals irgendwie so ein krasses, irgendwie so ein Gefühl vermittelt, wie ich schon meinte, das war halt so ein krasser Vibe-Film irgendwie, so nachts durch die Straßen ziehen, wie man es selber noch so früher gemacht hat, dann so einfach durch die Stadt laufen, ein bisschen was trinken, ein bisschen Lebensgefühl, hier was erleben, da ein Kickerturnier spielen. Und das war halt irgendwie, war das damals irgendwie, ich kann es jetzt nur zum fünften Mal sagen, es war einfach so ein Vibe, den dieser Film einfach vermittelt hat. Und wie ich gerade schon meinte, dieses Kickerturnier, das ist ja so für, ich weiß nicht, manche haben den Film nicht gesehen, aber wissen von diesem Kickerturnier, dass es dann auch noch in diesem Film dann stattfindet, in dieser Lagerhalle oder Fabrikhalle oder was da auch mal ist. Und das ist halt, es ist krass, wie interessant, wie spannend man ein Kickerturnier darstellen kann in einem Film, der, wo es nur um eine Nacht geht. Wo ja dann Antoine Monnot Junior, der etwas fülligere der drei, dann ist er so ein bisschen vor allen Dingen sich da in den Vordergrund spielt. Und ich glaube, ich habe das damals nicht so mit. Ich weiß ja nicht, wann ich und warum ich den zum ersten Mal gesehen habe. Ich habe ihn einfach irgendwann mal so einfach so gesehen, weil er lief. Und ich habe dann irgendwann später mal so mitbekommen, dass der bei vielen so, vor allen Dingen so Leute, die viele Filme mögen, sowas, dass der ein bisschen so als deutscher Kultfilm auch gilt. Das war mir zu dem Zeitpunkt gar nicht so bewusst. Und ich glaube halt auch persönlich, auch wenn ich es natürlich jetzt nicht überall beweisen kann, ich glaube, es liegt halt wirklich so ein bisschen daran, was dieser Film für dieses Gefühl so vermittelt. Einfach so die Dynamik zwischen den dreien, so wie die, am Ende ist auch so, dass diese Entwicklung der drei, dass man versteht irgendwie, warum er weg will, man versteht aber auch die anderen, warum sie es am Anfang nicht so geil finden, aber sie verstehen dann auch, wie sie sich im Laufe der Nacht dann damit abfinden, sage ich mal. Und generell ist es einfach, wie ich schon meinte, diese nächtlichen Szenen in Hamburg, wie die drei da einfach mit ihrem, was ist das, ein Ford Granada? Ich glaube, das ist ein alter Ford Granada, mit denen die da durch Hamburg cruisen und schönes Auto übrigens, und wie die da einfach nur diese Zeit so erleben, das ist halt einfach, ja, es hat so einen krassen Nostalgiefaktor. Man denkt irgendwie an seine eigenen jungen Jahre zurück, wie man damals so nachts rumgezogen ist, wie man Sachen erlebt hat. Man hat einen Abend gestartet, man dachte, man geht dahin und 8 Stunden später, vier Events später, 4 Institutionen später, wo man überall war, hat man so viele Sachen erlebt und man weiß gar nicht mehr, wie man von der einen Seite zu der anderen Seite gekommen ist, so in der Art. Und im Endeffekt fängt genau das dieser Film ein. Und deswegen mag ich ihn einfach. Das ist so ein, ich würde nicht sagen, dass das ein großes filmisches Meisterwerk ist, aber ich kann schon verstehen, warum den viele mögen, weil, und ich kann auch verstehen, warum dann jemand wie Sebastian Schipper dann auch noch solche Filme, oder noch Filme mit größerer Beachtung dann später auch noch machen konnte. Hast du den gesehen eigentlich?
Nee, der ist an mir vorbeigegangen, aber ach, schade. Ich weiß, was du meinst. Ja, vielleicht komme ich noch irgendwann auf zu einem Film, aber...
ich weiß gar nicht, ich komme auf den... Ich muss mal kurz gucken,
aber es ist auch krass, was du gesagt hast, von wegen, ja, hier fliegen früher und dies, das, jenes, ne? Da haben die Nächte auch gefühlt alle länger gedauert.
Ja, wirklich, ne?
Jetzt ist so, man trifft sich und man sitzt, man trinkt 2 Bier und auf einmal ist eine Stunde rum und denkst du so, warum ist eine Stunde rum? Wir haben gerade mal 2 Bier getrunken oder hängen noch gerade am zweiten und so. Oh Gott, ey. Ganz komisch, ey.
Hab gerade nochmal geguckt, leider gibt's den gerade nirgends. Also man kann ihn zwar leihen und kaufen, aber es gibt ihn halt nirgendwo im Abo.
Das dauert gerade mal knapp über eine Stunde.
Ja, das ist ein relativ kurzer Film. Ja, genau. Das ist jetzt, deswegen meine ich ja, so von deinem schweren Thema zu so richtig locker flockigen tatsächlich.
Ja, vielleicht kommt er noch irgendwie mal zu sehen. Gott, wie jung die damals alle waren. Ich gucke gerade in den Trailer da.
Ja, vor allem so einer wie Florian Lukas oder sowas, den man ja heutzutage auch immer noch so überall mal hier und da sieht.
Ja,
und
genau.
So.
Ja, gut. Was ist denn jetzt hier? Hast du noch zu dem Film was? Ich kann, wie gesagt, leider nichts dazu sagen, weil ich nicht gesehen habe.
Ist nicht schlimm. Also ich glaube, ich habe meine Sachen alle dazu gesagt und ich finde, ich habe kein Problem, hier einen Monolog auf absolute Giganten zu halten, weil es halt es löst tatsächlich bei mir eine gute Stimmung aus, weil ich habe den Film einfach so richtig positiv konnotiert bei mir einfach abgespeichert. Deswegen macht es mich irgendwie froh, über den zu reden und den einfach mal Leuten näher zu bringen, die vielleicht den auch noch nicht gesehen haben oder vielleicht sogar die sogar noch nie von dem gehört haben und sich vielleicht jetzt mal denken, so, hey, vielleicht tue ich mir den an. Man muss halt damit leben, das ist halt so, ich glaube, der ist 99 wurde der gedreht. Der hat dann natürlich auch so ein bisschen noch so 90er-Jahre-Flair, muss man halt auch dazu sagen. Aber ich finde das überhaupt nicht schlimm.
Er wird auf 4:9 ausgestrahlt.
Ja, davon gehe ich aus.
Anderes Thema, also, nee, nicht anderes Thema zu diesem Film, was mir jetzt so gerade einfällt, ist halt, dass es sind, ich habe nicht den Film gesehen, aber ich habe andere Filme von dieser Art natürlich gesehen. Und zwar deutsche, lustige, gute Komödien. Vielleicht manchmal ein bisschen flacher oder vielleicht andere, wie ihr gesagt habt, wiederum ein bisschen ernster, wie bei, was heißt ernster, wie bei Herr Lehmann zum Beispiel, den könnte ich heute auch reinbringen, theoretisch, ne? Die jetzt auch so ein gewisses Alter vor sich weisen, wo deutsche Komödien noch Spaß gemacht haben, bevor, es tut mir leid, immer wieder erwähnen zu müssen, bevor so ein
Aber es ist wahr.
C4-Filter rübergelegt wird, à la Til Schweiger, oder es ist Til Schweiger, oder eine nervige Kackpatze. Es tut mir leid, vielleicht ist er, natürlich ist er wahrscheinlich ganz gut, aber er spielt im Film immer dieselbe nervige Rolle eines Schweighöfers. Damals, und es ist total, und die wollen einen darauf aufweisen, dass das jetzt das Leben ist, dass du in Berlin-Mitte lebst, und so ein Leben führst wie Til Schweiger und das alles ganz witzig ist, wenn du frauenverachtend in Hundescheiße trittst oder sowas. Grausig, ich reg mich wieder auf. Und wie gesagt, damals wurden Film, deutsche Filme gedreht in Sachen Genre Komödien, wo man sich eventuell wiederfindet. Und es gibt immer wieder deutsche Filme, die super gut sind, wo man sich vielleicht wiederfindet. Wie bei Victoria. Victoria ist ein wunderbares Beispiel, wo man sich halt auf einmal wiederfinden kann als junge Frau, auf einmal die feiern geht und die falschen Leute kennenlernt und auf einmal bei sowas mitmachen muss. Klar, ein bisschen verrückt ist es schon, aber weißt du, was ich meine? Es
Ja.
ist, die guten Filme, die guten deutschen Filme sind realistischer. Und dieser ganze Schund-Kack-Filme ist Klamauk und dann brechen sie auf einmal in die Bild-Chefredakteurräume ein und oh, schrecklich, 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 schrecklich. Alter, es ist wirklich so. Es gibt zwei Paar von Schuhe und diese Drecks-Filme ziehen den deutschen Film runter. Und ich sag eins euch da draußen, die kriegen Filmförderungen. Die werden gefördert, diese Filme. Muss man sich auf die Zunge zergehen lassen. Oh. So, genug aufgeregt. Jetzt komme ich zu einem anderen Film, mein guter alter Freund. Da passt ein bisschen, ein wenig absolute Giganten, hast du ja gesagt. Kann man sich vielleicht ein bisschen sich selbst wiederfinden. Wenn du jetzt eine andere Hautfarbe hast, nein, so fange ich gar nicht erst an. Aber der Film, ja. Du weißt, welcher Film jetzt kommt. Ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast.
Gesehen habe ich leider nicht, nein.
Ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn mehrmals gesehen. Auf VHS damals war in meinen Kreisen so ein bisschen so eine Pflichtfilm-Dingens. Und ich habe ihn gerne gesehen. Aus dem Jahr 2000 dauert auch nur schlaksige 84 Minuten. Kinect Attack. Kinect Attack, sozusagen eine Buchverfilmung von dem Roman von Ertan Ungun von 1997, nee, Entschuldigung, von Feridun Çamukglu. Der hat das Buch geschrieben und das Buch heißt, was 1997 rausgekommen ist, heißt Abschaum der Geschichte von Ertan Ungun. Und somit befinden wir uns halt in die Geschichte von Ertan in diesem Film, beziehungsweise es kommen einleitende Worte von dem Protagonisten, dass das keine Geschichte ist, sondern eher ein Zustand aus seinem Leben und von seinen Freunden. Ja, mitspielen tun David Scheller, Haluk Piants, Hilmi Süsyer kennt ihr vielleicht noch aus den Ballermann-Filmen, der den Kompagnon von Tom Gerhardt spielt. Und Benno Fürmann hat auch eine kleine Rolle in diesem Film. Naja, wieder zurück. Wie gesagt, vom Protagonisten wird einem aus der Off-Stimme halt eingebläut, es ist keine Geschichte, sondern ich bezeichne es eher als Zustand. Zustand von meinem Leben. Und dann sieht man halt diesen gewissen Zustand von diesem Film, spielt, ist ein Kapitel unterteilt in 13 Kapiteln, sieht man halt, wie er und seine drei Freunde, beziehungsweise er und sein bester Freund eigentlich mehr, dann halt, tja, das Leben in Kiel durch, ja, Drogenkonsum, Drogenverkauf und mehr oder minder oder mehr oder weniger, weniger erfolgreichen Bank- oder Spielbankenüberfällen halt widerspiegelt und auch gewissen halt Szenen im Gefängnis, wo sie schlussendlich auch zwischenzeitlich landen. Und ja, es ist halt ein Film, der sehr dreckig gedreht wird, der sehr dreckig gezeigt wird, der doch dann die rohe Sprache eher zum Vorschein kommt. Und dadurch, dass der Film halt, wie gesagt, in 13 Episoden gezeigt wird, ist es halt, auf einmal springt es halt. Ne? Du hast eine Geschichte, die sind da und auf einmal, zack, okay, es wird kurz eine andere Geschichte erzählt. Ein gewisser roter Faden in diesem Film, wo es dann doch um seine Geschichte geht, ist halt, dass zwei Prostituierte halt an ihn herantreten und ihn dann erbitten, dass er deren Zuhälter wird. Er überlegt und willigt dann doch ein, womit er sich aber die Probleme zuzieht von den zwei etablierten Zuhälter Kiels, die ihm dann sehr nahe treten, sagen, mach das nicht. Und er aus seinem Stolz und aus Trotz vor allen Dingen sagt er doch, er macht es. Und das ist so ein bisschen der rote Faden in diesen Kapiteln, wo sich der Kreis dann schließt oder wo sich halt die Probleme dann immer wieder auftürmen. Und es ist natürlich eher so, ja, ich würde doch sagen, dass es doch ein Kultfilm ist, finde ich. Dass da so ein paar Szenen oder Kapitel da wirklich Kultstatus haben in Sachen irgendwelchen oder irgendwelchen Begriffen wie Kielverbot, dass ihm Kielverbot ausgesprochen wird. Oder die Szene.
Das stimmt, das habe ich aber auch schon mal gehört.
Ja, oder die halt im kompletten Drogenrausch eine Spielbank überfallen, also diese typischen Spielautomatenbanken, und er überfällt die Bank und die Kassendame löst einen Alarm aus und er so, wie, hörst du den Alarm? Und sie so, nee, ich höre nicht den Alarm. Und er so, krass, und dann zieht er seine Skimaske runter und ist halt komplett verblendet und verkackt halt den ganzen Überfall. Oder eine andere Szene ist, wo die Polizei ihm in seine eigene Wohnung in seiner Wohnung auflungert, ihn festsetzt und so lange wartet, bis ein gewisser Kunde bei ihm vorbeikommt und in der Zwischenzeit sie alle kunterbunten Kunden dort in der Wohnung festsetzen. Der Film ist halt mit wenig Geld gedreht worden, einfach gedreht dadurch, aber er macht halt Spaß. Und ja gut, der Film ist aus 2000, da war ich noch jünger, deswegen habe ich den geguckt und fand ihn irgendwie noch vielleicht ein bisschen cooler. Aber ich habe ihn letztens wieder durch YouTube wieder durchlaufen lassen. Okay, gut, die Qualität dort war jetzt nicht die beste. Aber von den Szenen und von den Sprachen, von den Dialogen habe ich mir gesagt, okay, ich kann es verstehen, warum ich den Film jahrelang cool fand. Und ich finde ihn immer noch ein bisschen cool. Und ich finde die Rollen cool. Und ich finde auf jeden Fall, was auch wichtig ist, die Rollen authentisch. Was auch vielleicht bei manchen Filmen halt ein bisschen verloren geht, wirken die sehr, sehr authentisch und du nimmst das denen als herab, dass keine Fantasiegeschichte erzählt wird, wird eine wahre Geschichte wieder erzählt. Da bin ich wieder für meinen persönlichen roten Faden in Sachen deutschen Film. Es werden halt, ich glaube auch aus Geldnot, halt kleine Geschichten immer erzählt und keine Blockbuster natürlich, weil das Geld halt schlussendlich fehlt. Aber mach aus dieser Not eine Tugend. Da kommen viele gute Filme heraus. Und auch ein solcher Film, der einfach Kneck Attack heißt und auch ein bisschen das hält, was oben drauf steht. Und daher bin ich ein Fan des deutschen Films, finde ich, kann man so sagen. Des guten deutschen Films. Ich glaube, alle wissen, was ich damit meine.
Weg und von Schweiger, Schweighöfer.
Sefir, Tretboot fahrend durch die Spree, Frauen verachtend und Gottes Willen, Alter, der muss doch irgendwann in seiner Leberzirrhose sterben, ey. Rotwein trinkender Bastard. Entschuldigung. Benny, du hast den Film nicht gesehen. Panic Attack.
Nein, 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 tatsächlich nicht.
Gut, um kurz abzuweichen.
Nee, nee, habe ich tatsächlich nicht. Natürlich habe ich es damals auch mitbekommen, weil das war so die Zeit, wo wir noch so an der, ja, so im 7. bis 10. Klasse so waren, so sage ich jetzt einfach alles so mal, wo man dann auch so Leute hatte, die auch sowas dann auch gerne geschaut haben oder auch kannte und sowas, aber ich habe ihn tatsächlich selber nie gesehen.
Obwohl du eine Helly Hansen Jacke getragen hast.
Obwohl ich eine Helly Hansen Jacke getragen habe damals, das ist korrekt.
Eine blau-weiße.
Ja, das ist auch korrekt. Du hattest letztens ja noch mal Bilder mit der bei uns in die Filmverlassgruppe gepostet.
Ja, deswegen weiß ich es ja noch. So gut ist mein Gedächtnis auch nicht, aber meine analogen Kamera war doch gut. Es war halt diese Zeit, es war so ein deutscher Gangsterfilm sozusagen.
Ja, ein bisschen, genau.
Ich habe auch kurz überlegt, ich hoffe, der kommt heute noch rein, kurz und schmerzlos, also nicht vom Regisseur Fatih Akin, kurz und schmerzlos reinzubringen, aber da habe ich gemerkt, den habe ich, glaube ich, mal wirklich ein- oder zweimal gesehen und Panic Attack habe ich halt öfters gesehen.
Wie jetzt, meinst du gerade nicht von Fatih Akin, welchen meinst du dann?
Nein, 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 ich hoffe, der kommt rein heute noch durch den letzten Film, der Regisseur Fatih Akin.
Ach so.
Nicht durch den Film kurz und schmerzlos, aber ich hätte fast kurz und schmerzlos genommen, deswegen hoffe ich noch, es kommt noch Fatih Akin-Film hier rein.
Nee, es kommt aber kein Fatih Akin-Film mehr.
Schade. Nee, ich habe den dritten Film jetzt im Doc nicht mehr gelesen.
Achso, nee, hatte ich jetzt schon, am Anfang standen da mehrere Filme drin. Jetzt weiß ich auch, was du meinst. Nee, da stand noch einer von Fatih Akin drin. Das wäre nämlich gegen die Wand gewesen.
Ein hervorragender Film.
Ein hervorragender Film, kann ich hier auch nochmal kurz erwähnen. Einfach nur, der ging ja damals auch so ein bisschen durch die Medien, auch weil er Preise gewonnen hat und dann auch wegen der Geschichte und auch wegen Sibel Kegi. Und, aber ohne
jetzt hey, Entschuldigung, Benni, den hast du nicht vergessen, hier, der jetzt
der verstorben ist. Ne? Genau, ich hab's vergessen, den Namen leider immer.
Berül, irgendwie so.
Warte, ich guck das jetzt ganz, nach, damit wir es auch richtig sagen. Und zwar hieß der gute Mann Birol Ünel.
Ich hab ihn in dieser Rolle geliebt.
Ja, er war so sympathisch, ne?
Super Typ, Alter, so authentisch, ey. Gegen die Wand. Ganz kurz, gegen jemand. Es ist ja eine Trilogie. Hast du die anderen Filme gesehen, die anderen beiden?
Das ist, glaube ich, im Juli. Im Juli ist noch einer davon, ne? Oder?
Nee, ja, das kann sein. Den habe ich nicht gesehen. Ich habe nur gesehen auf der anderen Seite. Den fand ich aber so ein bisschen langweilig.
Im Juli ist nicht. Der ist ja so ein gut Laune-Film von Fatih Akin. Oh, fuck mal, was ich hier war. Also ich habe alle gesehen. Ich habe auf jeden Fall alle gesehen.
Auf der anderen Seite?
Ja, den habe ich gesehen.
Den fand ich so mittelmäßig gut. Ein bisschen flacher. Und The Cut, okay, der sagt mir gar nichts. The Cut.
The Cut, warte mal. Ich glaube, ich habe den auch gesehen. Ich bin mir aber bei dem jetzt unsicher, aber auf der anderen Seite habe ich auf jeden Fall gesehen. Und ja, ich fand den aber auch gut. Also ich fand den nicht so gut wie Gegen die Wand, aber ich fand den auf der anderen Seite trotzdem auch gut.
Wie herzergreifend kann so ein Film da sein, ey?
Ja, also Gegen die Wand ist klasse. Ich hatte mir tatsächlich eher ein leichtfüßigeres Thema für meinen dritten Film heute genommen. Und da fand ich es nämlich ganz witzig, dass du es vorhin so erwähnt hast. Mit den sepiafarbenen Komödien oder diesen total so oberflächlichen Komödien, weil als ich den ersten Trailer für meinen letzten Film gesehen habe, dachte ich auch, dass dieser Film in diese Richtung gehen könnte. Der hat mich dann aber doch relativ positiv überrascht. Und zwar rede ich über 25 km/h von Markus Goller mit Lars Eidinger und Bjarne Mädel in den Hauptrollen.
Hätte ich aufgepasst, hätte ich jetzt zusammen erzählen können. Weil du hast ja vorhin gesagt, Lars Eidinger kommt heute nochmal vor.
Ja, stimmt. Und der Film erzählt letztlich die Geschichte von, ich hab's mir aufgeschrieben, Christian und Georg, die halt Brüder sind, dabei seit 20 Jahren eigentlich nichts miteinander zu tun haben und sich dann zur Beerdigung des Vaters wieder treffen. Und dann, nachdem sie sich ein bisschen, eigentlich erstmal gar nicht so viel zu sagen haben, machen die sich so ein bisschen auf die Reise, oder ein altes Versprechen einzulösen und machen einen Roadtrip auf ihren Mofas durch Deutschland. Deswegen auch der Titel 25 km/h, weil die halt nicht schneller fahren können. Und dadurch ist der Film halt, es ist halt wirklich letztlich ein reines Roadmovie, was ein bisschen eine Aneinanderreihung von vieler Episoden ist, wo in jeder Episode wieder irgendein anderes bekanntes Gesicht des deutschen Films vorkommt, wie wir es heute schon ein paar Filmen und Serien noch hatten, wo dann irgendwie alle gefühlt wieder, hier kommt auch eine Sandra Hüller vor, hier kommt auch eine Franka Potente vor, hier kommt eine Alexandra Maria Lara vor, eine Jella Hase, ein Wotan Wilke Möhring, in einer sehr witzigen Rolle muss man dazu sagen, Wotan Wilke Möhring, mit Pfeil und Bogen Jagd machen auf unsere beiden Protagonisten, war eine sehr witzige Stelle tatsächlich.
Es war mit Tischtennis gespielt.
Und genau, und das ist, im Endeffekt kann man halt sagen, das ist, was du schon vorhin angesprochen hast. Ich finde, das hier ist eine andere Form von deutschem Kino, weil die macht hier halt sehr viel richtig. Das ist halt, ja, es ist eine Komödie, ganz ohne Zweifel. Es ist halt vorrangig eine Komödie, aber er macht es halt nicht ganz so platt und auch nicht ganz so, ich will es jetzt nicht noch beschreiben, nicht ganz so, wie es ein Schweiger in seinen Filmen macht. Und weil er hat halt irgendwie tolle Charaktere, er hat nachvollziehbare Charaktere und er lebt halt auch von der Chemie zwischen Bjarne Mädel und Lars Eilinger, muss man halt sagen, weil die beiden halt zusammen, das funktioniert halt extrem gut einfach. Und es ist halt eigentlich auch ein super guter Kniff, dass du sagst, du machst einen Roadmovie durch Deutschland, begrenzt die Fahrzeuge aber auf 25 km/h, weil, sind wir mal ganz ehrlich, ein Roadmovie durch Amerika kannst du machen, weil da musst du mit dem Auto fährst, bist du da trotzdem tagelang unterwegs. Aber wenn du es mit dem Auto machst in Deutschland, bist du nicht wirklich lange unterwegs. Deswegen ist es eigentlich ein ganz interessanter Kniff, das auf den Mofa zu setzen. Und tatsächlich, auch wenn man es, und das meine ich jetzt in einer komplett, einfach nur auf die Schönheit des Landes, und das meine ich auf eine ganz nicht AfD, nicht rechte Weise.
Ich stehe trotzdem auf.
Ist dieser Film irgendwie auch eine Werbung für Deutschland, weil der halt irgendwie auch noch so nette Ecken zeigt, der zeigt kleine Städtchen, der zeigt ein bisschen Land, der hat einfach so ein bisschen Liebe auch so für seine Bundesländer, sag ich mal. Und wie gesagt, das auf eine ganz unrechte Art und Weise. Und ich glaube, der wurde gar nicht an diesen vielen Orten gedreht, in denen er dann angeblich spielen soll, aber das ist, glaube ich, eine andere Geschichte, weil es letztlich, das, wenn man es nicht unbedingt weiß, dann weiß man es halt nicht und dann denkt man es dann halt auch. Und
das wusste ja eine einzelne Lars Eidinger auch nicht. Ja, fick stimmt, dich, ja. NRW! Das war die, da sagst, ach, so dann fick dich, oder ja.
Du hässliches Bundesland! Das war doch Nordrhein-Westfalen.
Und soll ich dir was sagen? An dieser Stelle dachte ich so, oh Mann, mein schönes Niedersachsen. Mein Niedersachsen ist nicht so
völlig Lars. Ich aber auch.
Sehr gut, danke.
Und deswegen, und ich finde halt, der Film kombiniert es halt, der hat echt so humorvolle Momente, der hat halt aber auch emotional am Ende, und das fand ich sogar wirklich überraschend, der hat echt so ein, zwei Momente, wo ich dachte so, ja, jetzt hat er mich auch echt emotional bekommen, das fand ich irgendwie dann, das ging mir nahe tatsächlich, das fand ich gut an dem Film, und das für mich war 25 km/h, als er rauskam, war es eine echt positive Überraschung, weil ich habe an den halt der ersten Bilder nicht gedacht, dass mir der Film so gut gefallen wird und dass ich ihn generell auch so gut finden würde.
Dann leg ich jetzt mal los.
Ja, sei endlich mal ein Film von meinen, die du auch gesehen hast anscheinend.
Ja, oh. Heute haben wir keine gute Quote. Also gegenseitig. Nur ja, einer jeweils, ne? Nee, du hast keinen von meinen gesehen.
Ich habe von deinen, glaube ich, keinen gesehen. Richtig.
Krass. So, 25 km/h. Pros und Kontras. Ich finde das erste Drittel des Films wahnsinnig charmant. Oder vielleicht das erste Viertel des Films sogar nur. Und zwar als Lars Eidinger nach Hause kommt, in dieses kleine Schwarzwald. Ich glaube, es liegt ja da unten in Süddeutschland, Schwarzwald, die fahren ja komplett durch Deutschland.
Ja, genau.
Und dann praktisch in sein Elternhaus oder Vaterhaus nach Hause kommt, weil die Person, die von Björn Mede gespielt wird, blieb ja immer zu Hause, Lars Eidinger ist ja der Erfolgreiche, kommt in dem Moment nach Hause. Und das war für mich so ein bisschen so Homecoming-mäßig, Homecoming-Home, wie so zur Weihnachtszeit, wenn man wieder zu einem Elternhaus kommt und so war das ja auch. Die finden ihre alte, die beiden Brüder mittlerweile ja weit erwachsen, sitzen dann in der Familienküche wie damals, kippen sich ja dann abends dann in eine rein, sind dann im Kinderzimmer, beziehungsweise dann oben, entweder am Dachboden oder im Keller, ist auch egal, wo sie halt, wie du es ja erwähnt hast, unter einer Tischtennisplatte ihren alten Plan wiederfinden, den sie halt komplett durch Deutschland durchziehen wollen. Beim Griechen alles durchfressen, Sex haben, alles, was man sich so als Jugendlicher zusammenspinnt. Und ich finde es so schön, dass dieser Lars Eidinger Charaktere, ich weiß gar nicht, wer da heißt, welcher ist er das da?
Warte, von denen? Er ist Christian.
Christian, Geschäftsmann, dort erstmal wieder geerdet wird und erstmal wieder dort einfach ganz normal in seinem holzvertäfelten Küche dort sitzt und Mettbrötchen isst mit, weiß nicht, Bier und Willemsbirne oder sowas. Und dann geht's ein bisschen los, es wird aufgebrochen. Und da finde ich halt 50% dieser Reise charmant und cool. Andere Parts haben mir leider nicht so gefallen. Es hat mir zum Beispiel nicht der Part gefallen, wo sie auf diesem Hippie-Festival waren. Das mit
Jella Hase.
Mit Jella Hase, es war mir zu viel bla bla bla. Und ich denke da so, was labert die alte für eine Scheiße, man da. Also die Charaktere da fand ich uncool. Wiederum cool und uncool fand ich das natürlich auf diesem Weinfest, weil das ist, deutscher geht's doch gar nicht. Eine Kleinstadt und dort ist ein Weinfest und das ganze Dorf besäuft sich. Finde ich wahnsinnig toll, ist auch realistisch, dass sie dann zwei Frauen da kennenlernen. Auch realistisch, dass sie dort einen Stepptanz einfach machen, ohne vorher trainiert zu haben, fand ich ein bisschen. Ja, gut, dann packe ich das halt unter der Kategorie Feel Good Movie. Fand ist ich aber auch irgendwie so, ja, aber dachte ich so, naja, nee, das hätte jetzt nicht sein gemusst. Also du merkst, Anfang fand ich stark und auf der Reise fand ich so Höhen und Tiefen und
ich kann es aber, ich kann es bei dem Hippie-Ding mit Jalla Hase kann ich sogar auch nachvollziehen. Ich finde nämlich auch, das ist so mit der schwächste Part des Films.
Ja, später dann mit Franka Potente und dann war es ja mit, war es dann die Maria, Alexandra Maria Lara, wo sie dann halt in diesem Apartment, dem Haus sind, ja klar.
Ja.
Das fand ich wiederum realistisch. Der andere da chillt einfach, hört unten Musik und der andere hat mit der alten oben Techtelmechtel. Einfach schön. Und ich finde einfach, Lars Eidinger einfach, ist einfach eine coole Socke. Ich weiß nicht, was dieser Typ hat, aber er hat was. Irgendwie sind all seine Filme interessanter, die er mitspielt. Also.
Ja.
Der ist das Salz in der Suppe, ich weiß es nicht. Der ist irgendwie cool. Ich weiß es nicht.
Und ist ja auch tatsächlich mittlerweile, so wie ich es ja vorhin auch schon bei Sandra Hüller oder auch Franz Rogowski gesagt habe, der ist ja mittlerweile auch relativ international gefragt, weil ich sehe es ja auch gerade. Bei Weiße Rauschen hat es den letzten dann eigentlich noch gesehen, den von Noah Baumbach.
Muss ich noch zu Ende gucken.
Da kommt er ja später dann auch noch rein tatsächlich. Er war auch in High Life, das war ja so ein Science-Fiction-Film mit Robert Pattinson, so ein bisschen auch so philosophisch angehauchter Science-Fiction-Film, auch mit Mia Goth, die du ja auch magst. Da kam er dann ja auch drin vor, deswegen, und ich glaube bei Personal Shopper, die sehe ich hier gerade, das war er auch dabei, der ist ja auch international tatsächlich auch nochmal hier und da gefragt, deswegen, ich finde, da haben wir mittlerweile echt ein paar, auch so mit Sandra Hüller oder halt auch Franz Rogowski, die dann auch mal hier und da in internationalen Filmen auftauchen, das ist ja auch was Gutes, solange es nicht wieder irgendwie Schweighöfer oder so sind, wir auch in einigen Filmen.
Wieder bei den Netflix-Filmen da.
Ja, bei den Filmen. Ja, aber die sind hier von
Zack Snyder. Bank-Team-Überfall-Teams.
Ja, was dann so ein bisschen das Prequel war zu diesem Zombie-Film, wo er auch dabei war. Ich habe jetzt vergessen, wie der hieß, von Zack Snyder.
Ach, scheiße. Nee, das weiß ich auch nicht. Wie gesagt, ich hätte auch den einen oder anderen Lars Eidinger-Film heute hier reinbringen können, aber vielleicht machen wir noch eine dritte
Deutschstunde. Sicherlich, wieder in 35 Episoden. Vielleicht auch diesmal nicht so lange.
Ich hoffe es. Ich weiß gar nicht, warum das so lange gedauert hat, ey. Also ich kam schnell auf meine Filme und ich habe noch viele Filme auf meiner Liste und ich
dachte am Anfang, ich war mir am Anfang unsicher, ob ich wieder auf drei Filme komme, aber dann dachte ich mir so, ah doch, über Absolute Giganten würde ich gerne mal wieder reden. Und dann hatte ich halt auch relativ schnell ja auch, jetzt komme ich hier auf meinen ersten Film, ach ja, In den Gängen, genau. Und wie du es dann ja auch im Doc gesehen hast, ich hatte für meinen dritten Film hatte ich erstmal drei Filme drin, nämlich halt 25 km/h gegen die Wand. Oder ich dachte mal, ich gehe mal richtig klassisch deutscher Film, ich probiere es mal mit Das Boot, weil ich ihn das letzte Mal, weil ich ihn vor drei Wochen nur so nochmal gesehen hatte tatsächlich. Jeweils teilweise. Nicht ganz, aber teilweise.
Ja, da gibt es auch zig Versionen über den Film,
genau,
oder?
Genau, genau. Da lief wieder diese 6-Stunden-Version, aber das kannst du dir halt nicht ganz angucken, so ein Stück.
Nein, nee. Es war ja auch geplant, als wie sie ja auch in dann, ich weiß nicht in welchem Jahr, aber sie ist ja dann rauskommen. Es war ja geplant eine Serie, oder nicht?
Ich glaube, es war ja ursprünglich auch eine Serie, die sie dann zum Film umgeschnitten haben, oder? Ich bin mir unsicher. Ich weiß nicht genau, wie da die Entstehungsgeschichte war.
Wir wissen nur, wie hieß die deutsche Techno-Band U...
U96, wie das U-Boot halt.
Mit dem... Oh, wie hieß der?
Alex Christensen.
Ja, genau. Den kennt man ja.
Den kennt man, genau. Der ist ja immer noch tatsächlich aktiv.
DJ Bobo ist es auch.
Ja, das stimmt. Den kann ich jetzt sogar im Alter irgendwie mehr appreciaten, als ich es damals konnte, muss ich ganz ehrlich sagen, weil irgendwie ist er ein sympathischer Dude.
DJ Bobo muss ich immer an Bim Bambino denken.
Da war er auch?
Nein, ich finde, er sieht aus wie Bim Bambino.
Ach so.
Irgendwie.
Ach so.
Sein Gesicht, das ist ganz einprägsam von DJ Bobo. Egal, wir müssen wieder zurück zu unserer Folge kommen.
Oder wir müssen eigentlich, glaube ich, sogar durch mit unserer Folge.
Wir sind durch.
Ja. Oder haben wir noch irgendein Thema? Ich bin der Meinung, wir haben alles an Themen durch jetzt. Es sei denn, du möchtest noch irgendwas erwähnen.
Lieber nicht. Doch, ich erwähne es. Wir nehmen diese Aufnahme, diese Folge nehmen wir auf 2 Tage nach dem Eröffnungsspiel. Und ich hoffe einfach mal, dass wir noch, während wir
dabei sind,
diese Folge dann auch schon noch dabei sind, weil, ach scheiß drauf, es macht doch irgendwie ein bisschen Spaß.
Ich glaube, ich muss jetzt überlegen, ich glaube, wenn diese Folge rauskommt, müsste gerade Achtelfinale oder Viertelfinale sein. Also wenn wir da noch dabei sind, dann ist das ja was Gutes.
Also, aber wir reden hier nicht über Fußball, deswegen sage ich an dieser Stelle, gute Nacht, au revoir, bleibt euch treu, guckt die guten deutschen Filme.
Und nicht die schlechten.
Genau, und
von deinem besten Freund.
Nein, ich glaube, unsere Hörer und Zuhörerinnen sind die korrekte Art von Menschen. Deswegen, habt euch lieb, bleibt gesund, habt einen wunderbaren Sommer. Wir hören uns. Bis bald. Ciao, ciao.
Ich mache auch kurz. Danke, dass ihr wieder zugehört habt. Und ich sage, oder vielleicht nehmt ihr euch ja den einen oder anderen Filmvorschlag von uns hier näher, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt. Und wir hören uns dann wieder in 2 Wochen, vielleicht dann auch mal wieder zu dritt, wenn der andere seinen Wasserschaden vollständig beseitigt hat. Wobei, er hatte ja jetzt keinen großen, er hatte nur kein Internet. Macht's gut.
Filmfellers. 3 Jahrzehnte vor der Glotze.
Fick dich, Niedersachsen! Fick dich! Du hässliches, beschissenes Bundesland!
Es war Nordrhein-Westfalen.